Israel zum Götzendienst verführt. Wie hat er das getan? Er hat sie nicht gezwungen, seinem Weg zu folgen. Aber durch sein Beispiel, durch sein Leben hat er dafür gesorgt, dass sie diesen Weg gegangen sind. Und wir sehen gleich noch, was das genau beinhaltet hat. Und wir wollen davon lernen, um zu vermeiden, einen ähnlichen Weg zu gehen. Und dass wir uns irgendwann wundern und sagen, wie konnte die Gemeinde, wie konnte mein Leben, wie konnte unsere Familie dahin kommen? Das habe ich nicht kommen sehen. Sagen, ja, wo hat das angefangen? Und anfangen sollen wir, das hatten wir eben, prüfe deine Motive. Wir schauen in 1. Könige Kapitel 12. Wir haben eben Kapitel 11 schon in der Bibellese gehört. Das war der Anfang von Jerobeam, wo Gott ihn durch den Propheten diesen Auftrag gegeben hat. Ich möchte, dass du zum König wirst. Ich werde dir 10 Teile geben. Und ich möchte, dass du dann in meinen Wegen wandelst. Und ich werde dich segnen. Und wenn du diesem folgst, dann wird auch dein Name erbaut werden, so wie es auch von David der Fall war. Wir lesen dann in 1. Könige 12, die Verse 25 bis 27. Jerobeam baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin. Und von dort zog er fort und baute Phnuel aus. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Jede Handlung, die wir tun, beginnt in unseren Motiven, beginnt in unserem Herzen. Und Jerobeam hatte etwas auf seinem Herzen. Er hatte eine Sorge, die ihn antrieb. Was wird aus mir werden? Wenn die Israeliten jetzt wieder nach Jerusalem gehen, wenn sie dort anbeten und sie vielleicht erkennen zu sagen, ja, eigentlich gehören wir doch alle zusammen. Wir haben gemeinsam den Herrn angebetet, dann werden sie sich von mir abwenden. Darum baute er die Städte aus, um dadurch sich mehr Sicherheit zu geben. Aber mit seinen Motiven, es ging ihm um sich. Jerobeam ging es nicht um das Wohl des Volkes oder das Wohlgefallen Gottes, sondern seinem eigenen Wohlergehen. Was wird mit mir passieren? Ja. Und wir sollen zuerst nach Gottes Reich trachten und er sorgt für uns. Wenn ich mich darauf konzentriere, was habe ich, wie finde ich Sicherheit? Das ist, was die Welt versucht zu tun in diesen in Rentensachen, in Versicherungen, in Gesundheit, versuchen Sicherheit zu finden in den Dingen dieser Welt, die, wie Richard in der Einleitung gesagt hat, die so vergänglich sind, die irgendwann nicht mehr da sind. Ja? Und Jerobeam hat versucht zu sagen, ich will mich daran festklammern, hat dabei überhaupt nicht dran gedacht zu sagen, warte mal, Gott hat mir das zugesagt und es ist durch seine Gnade mir gegeben und wenn ich in seinen Wegen wandle, dann wird er für mich sorgen. Aber er wollte selber daran festhalten. Und dann wollte er andere davon abhalten, nach Jerusalem zu gehen. Und immer wenn wir anfangen, andere davon abzuhalten, dorthin zu gehen, wo Gott sie haben möchte, sind wir auf dem besten Weg, eine Sekte zu werden. Und das ist genau, was mit Israel passiert ist. Sie sind vom wahren Glauben abgewichen und quasi zu einer Sekte geworden. Sie haben ihr eigenes Reich, ihren eigenen König, aber haben nicht mehr die Anweisung Gottes befolgt. Also halte niemals jemanden davon ab, Gottes Willen zu tun. Es war Gottes Wille, erklärter Wille für die Israeliten, nach Jerusalem zu gehen, dort Opfer zu bringen, dort anzubeten. Und du sagst, ja, das würde ich nie tun. Ich würde niemals jemanden davon abhalten, Gottes Wille zu tun. Okay, gut. Tun wir das wirklich? Oder sagen wir, pass auf, du hast noch so viel zu lernen. Das ist wichtiger, als zur Bibelstunde zu gehen oder zur Jungschar zu gehen. Oder du musst erstmal für dich sorgen, du musst ja für deine Familie sorgen, du musst erstmal Geld verdienen, bevor du darüber nachdenkst, eventuell in die Mission zu gehen. Halten wir Leute davon ab, Gottes Willen zu tun? Das ist, was Jerobeam getan hat. Er entwickelte seinen eigenen Plan, wie er seine Macht erhalten kann. Und schaute auf Rehabeam, schaute auf die Möglichkeiten, dass sie nach Jerusalem gehen. Und Neid und Eifersucht fing an, sein Herz zu bestimmen. Und da müssen wir aufpassen, weil das ist Gift für jede Beziehung. Wir lesen im Neuen Testament in Jakobus 3, Vers 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und das sehen wir genau bei ihm. Zerrüttung, sogar das Reich hat sich getrennt. Und jede schlechte Tat, wo es mehr darum geht, um eine Person statt um einen Dienst. Was kann man dagegen tun? Wir sollen das ablegen und stattdessen mit Gottes Wort erfüllt sein. Wir lesen in 1. Petrus 2, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Stattdessen seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Wenn ich also merke, dass irgendetwas davon in meinem Herzen ist, ich merke, es geht mir nicht mehr so darum, wird Gott verherrlicht, dass in meinem Leben gar nicht mehr so darauf ist, wie wir eben gesungen haben, er sei dem Lamm, das da starb, sondern stattdessen, warum haben die Leute mir nicht gedankt? Wo bleibt meine Anerkennung? Wie wird es weitergehen? Und eben dann auch Neid auf andere, üble Nachrede, andere zu verleumden, schlecht über sie zu reden. Er sagte, legt dieses ab und stattdessen saugt wie neugeborene Kinder, saugt das Wort Gottes auf. Sagt, Gott, ersetze du dieses. Keiner von uns kann im Vakuum leben. Manchmal, wir nehmen uns das vor und sagen, ja, das will ich nicht mehr machen, ich habe eingesehen, das war schlecht. Aber es muss sich etwas ändern. Und ändern tut es nur, wenn es durch etwas anderes ersetzt wird. Er sagte so, nimm das Wort, frag nach Gott, was möchtest du? Und du kannst mein Herz ändern. Nicht nur, hilf mir, nicht mehr das zu sagen, sondern ändere du es, dass mein Herz voller Dankbarkeit ist. Dass ich nicht so sehr darauf schaue, wie Jerobeam das getan hat. Der schaute nach Rehabeam, den anderen König. Ja, und der schaute darauf und sagte, was hat der? Und die Leute, die mögen ihn mehr. Ich muss etwas dagegen tun. Wenn er stattdessen geschaut hätte, wie kann ich dem Volk dienen? Warum waren die 10 Stämme zu ihm gekommen? Weil Rehabeam so hart war. Das haben wir letzte Woche gesehen, wenn du dabei warst. Ja, weil er gesagt hatte, nee, ich will, dass ihr mir dient, dass ihr für mich baut und ich werde euch bestrafen, wenn ihr es nicht tut. Deswegen sind sie von ihm abgewichen. Wenn er jetzt gesagt hätte, Gott hat mir diesen Dienst gegeben und ich kann diesem Volk dienen und ich kann sie daran erinnern, was Gottes Wort gesagt hat und ich kann mit gutem Beispiel vorangehen und ich kann ihn vorangehen nach Jerusalem und sagen, hier ist der lebendige Gott, dann wird er zumindest einen Großteil mit sich ziehen. Wo ist unser Herz? Wenn wir wirklich nach Gottes Willen fragen, dann geht es nicht mehr darum, nicht mehr um die Person, nicht mehr, was ist meine Rolle, sondern wird der Herr geehrt. Und wer hier predigt oder wer die Andacht hält oder wer die Anerkennung bekommt, ist doch egal. Hauptsache, unser Herr wird geehrt. Es ist seine Gemeinde. Er ist für uns gestorben. Paulus sagte später, er sagt im 1. Korintherbrief, warum streitet ihr euch, ob ich oder Petrus oder Barnabas oder wer weiß wer, sind wir für euch gestorben? Seid ihr durch uns errettet? Das Beste, was wir tun können, ist auf den Herrn zu verweisen und sagen, folgt ihm nach. Jerobeam wollte, folgt mir nach. Und da haben wir schon immer ein Problem. Wir können wie Paulus sagen, folgt mir, wie ich Christus folge. Das wäre dann das Höchste. Okay? Also zuerst prüfe die Motive. Und da steht absichtlich, prüfe deine Motive. Ja? Du kannst nicht erkennen die Motive von jemand anders. Okay? Prüfe deine. Mach ich es aufrichtig. Wenn andere was verkehrt machen, das ist deren Verantwortung. Aber Gott möchte, dass wir uns ansprechen lassen. Ja? Es ist, wenn ich eine Predigt vorbereite, die beste Vorbereitung, die ich machen kann, ist, dass ich es lese und sage, Gott, was willst du mir damit sagen? Ich gehe nicht daran und denke zu sagen, okay, ich tippe mal, dass Thomas und Maria und ich versuche extra neutrale Namen zu nehmen, ja, die sitzen im Gottesdienst und die müssen das hören. So denke ich nicht. Sondern ich schlage auf und sage, Gott, was möchtest du damit sagen? Was muss ich lernen? Und während ich lerne, gebe ich es dann den Geschwistern weiter. Prüfe deine Motive. Zweitens, diene dem Herrn aufrichtig. Vers 28. So beschloss denn der König, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde. Und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch baute er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er stieg selbst auf den Altar, so tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Höhenpriester an, die er gemacht hatte. Und er stieg selbst auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen. Hier findet ein Gottesdienst statt, aber der Gottesdienst war zweckentfremdet. Es ging nicht mehr darum, Gott zu ehren, Gott zu gefallen, sondern es den Menschen möglichst bequem zu machen. Er sagte dem Volk, schau her, das ist doch viel zu anstrengend. Nach Jerusalem, für einige von euch, das sind 3 Tage zu Fuß. Das ist ja wirklich zu viel verlangt. Auch wenn es bisher nie zu viel gewesen war, aber jetzt ist es zu viel. Ja, und er schiebt dieses vor, auch wenn es eigentlich um sein Herz ging. Wenn unsere Teilnahme davon abhängt, ob es bequem ist, dann haben wir ein Herzensproblem. Wir sollen das tun, was Gott von uns möchte. Und so entstehen hier 2 neue religiöse Zentren. Einmal im Süden vom Nordreich, Bethel, und einmal im Norden in Dan. Und dabei hatte Gott geboten, Opfer dürfen nur in Jerusalem erbracht werden. Steht nochmal in 5. Mose Kapitel 12. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohnt. Und dahin sollst du kommen, auf Jerusalem bezogen. Okay. Nun, diese Anweisung haben wir im Neuen Testament nicht. Wir müssen nicht immer zum Gottesdienst nach Jerusalem fliegen. Wir können uns hier versammeln. Aber Gott hat auch dort Anweisungen gegeben. Nicht so sehr ortsgebunden, aber herzgebunden. Wir lesen in Hebräer 10. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Der beste Schutz, nicht abzufallen, und das ist genau der Hintergrund in Hebräer, ist, uns gegenseitig ständig zu erinnern, zu ermutigen. Wenn die Israeliten das gemacht hätten, sagen, komm, lass uns dem Herrn dienen, lass uns nachlesen, was möchte Gott von uns, was hast du gelernt von dem Herrn, deinem Gott, wie hat er dich geführt, dann wäre das der beste Schutz gewesen, so zu werden, wie sie geworden sind. Sie wären nicht in Gefangenschaft gegangen, sondern sie wären gemeinsam nach Jerusalem gegangen und hätten den Herrn angebetet. Und wir brauchen das. heutzutage so viele Leute denken, ja, ich habe ja, gibt ja Internetpredigten und ich habe Gebet, ich habe den Heiligen Geist, ich brauche das nicht. Gott hat keinen von uns als Einzelgänger geschaffen. Gott wollte immer, dass wir zusammen sind. Er hatte es in Israel gemacht und hat es in der Gemeinde gemacht. Aber in der Gemeinde, da sind so ein paar schwierige Leute. Stimmt. Jeder ist schwierig, weil wir alle Sünder sind. Aber Gott möchte die auch gebrauchen in meinem Leben und in deinem Leben. Nicht um uns zu ärgern, sondern um uns zu heiligen. Dass wir sagen, wie gehe ich damit um? Selbst Weltmenschen haben kein Problem, fröhlich und zufrieden zu sein, wenn alles so läuft, wie sie es gerne hätten. Wenn sie nur mit Leuten umgeben sind, die ihnen dienen, die ihnen wohlgesonnen sind, haben auch die kein Problem. Den Unterschied merkt man dann, wenn es anders ist. Wir hatten an den Kinderbibeltagen Petrus angeschaut. Ja? Und als er dann vor dem Sanhedrin stand und sie gesagt haben, mit welcher Autorität redest du dieses? Wer hat dir das erlaubt? Und er sagen konnte, allein durch Jesus Christus. Und es ist in keinem anderen, das heißt auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, worin wir errettet werden müssen, als nur allein in Jesus Christus. Und ihr habt ihn gekreuzigt. Aber er ist auferstanden und hat erfüllt, was Gottes Wort gesagt hat. Woher kommt das? Weil er auf den Herrn vertraut hat. Und wir brauchen diese gegenseitige Ermutigung. Gottesdienst besteht nicht nur darin, eine Predigt anzuhören. Vielleicht noch ein paar Lieder zu hören und jede Menge Ankündigungen zu hören. Gottesdienst besteht darin, dass wir als Geschwister zusammenkommen, uns erinnern, was uns zusammenhält, was uns zusammenbringt, nämlich Jesus Christus. Und einander zu ermutigen, dem Herrn treu zu folgen. Ja, so sind die Gespräche nach dem Gottesdienst mindestens ebenso wichtig wie das, was wir im Gottesdienst machen. Ist mein Herz darauf ausgerichtet, den Herrn zu ehren und die Geschwister zu erbauen? Jerobeam führte eine neue Anbetung ein, die sehr stark an das goldene Kalb in 2. Mose 32 erinnerte. Und dies hat dann Israel zur Sünde verführt. So stand es hier in Vers 30. Diese Sache aber wurde zur Sünde. Ja, hat sie zur Sünde verführt. Und dann ultimativ zur Wegführung. So lesen wir es nur ein Kapitel später. Noch während Jerobeam gelebt hat, hieß es, und er wird Israel dahin geben, um der Sünde Jerobeams willen, die er begangen und mit der er Israel zur Sünde verführt hat. Ja, Gott kündigt schon an und sagt, hier sind die Konsequenzen, weil du sie davon abgebracht hast. Denn er tat, was recht war in seinen Augen, wie in der Zeit der Richter zuvor. Denn sobald Gottes Wort als objektiver Standard aufgehoben wird, gibt es keine Schranken mehr. Dann kommt immer eins zum anderen. Und das ist genau, was hier passiert ist. Es hat damit nicht aufgehört. Vers 31, auch baute er Höhenheiligtümer, machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht aus den Söhnen Levis waren. Ja, eins führt zum anderen. Und was hier betont wird, wenn du nochmal mit drauf schaust, Vers 32, Jerobeam machte ein Fest, bisschen später, und er stieg auf den Altar. Ende des Verses, und er stellte in Bethel die Höhenpriester an. Vers 33, und er stieg selbst auf den Altar, den er gemacht hatte, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Er veranstaltete für die Söhne Israels ein Fest und stieg auf den Altar. Es ging nicht mehr darum, was Gott getan hat, sondern um ihn, was er getan hat. Es ist ein Personenkult statt Anbetung. Klar gibt es noch gewisse Ähnlichkeiten, aber das täuscht den Herrn nicht. Gott ist nicht beeindruckt von dem, was wir alles tun, aber er ist barmherzig zu denen, die ihre Not erkennen. Er war hier nicht zu sagen, wow, Jerobeam, bist du kreativ? Hast du neue Wege gefunden? Und wow, das ist das modernste Kalb, das ich gesehen habe. Ja? Es ging ihm nicht darum, sondern du bist davon abgewichen. Und selbst wenn du daran denkst, wird hier von den ganzen Opfern berichtet. Egal, ob sie jetzt falsch geopfert wurden, wie er das gemacht hat, aber auch die richtigen in Jerusalem, die dargebracht wurden, wie sie es sollten. Okay. Wovon waren die Opfer ein Zeichen? Opfer waren nicht ein Zeichen von Geistlichkeit, sondern von Bedürftigkeit. Die Opfer waren nicht zu zeigen, schau mal, wie gut ich bin, sondern ich muss Opfer bringen, weil ich gesündigt habe. Gottesdienst ist nicht ein Zeichen davon, dass ich geistlich bin, sondern dass ich den Geist brauche. Ja, wir kommen zusammen nicht als diejenigen, die es alles vollbracht haben, weil wenn wir alles geschafft haben, wenn wir vollkommen sind, dann sind wir beim Herrn, nicht mehr hier auf der Erde. Ja, es ist nicht zu zeigen, schau mal, wie weit ich gekommen bin, sondern wir kommen zusammen zu sagen, wir brauchen Christus. Wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen die Ermutigung, wir brauchen die Anleitung, wir brauchen ihn, ich kann nicht ohne ihn. So kommen wir nicht zu Gott, weil wir gut genug sind, sondern weil er gütig mit uns ist. Wir kommen mit dieser Bedürftigkeit. Wenn das nicht der Fall ist, laufen wir Gefahr, den Fehler von Jerobeam zu wiederholen und zu sagen, schau, was ich alles tue. Und Gott sagt, ja, ich sehe das schon, aber er ist nicht beeindruckt. Und dann lesen wir noch im nächsten Kapitel, wir machen noch die ersten 10 Verse dort, weil das noch um das Gleiche geht. 1. Könige 13, Verse 1 bis 10. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird im Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die hohen Priester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte, dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte, packt ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet, nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hingegeben hatte. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes, komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. Der Mann Gottes aber sagte zum König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gebest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so wie es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. So ging er auf einem anderen Weg fort und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Dritte Hilfestellung, dass wir nicht dahin kommen. Erst prüfe deine Motive, dann diene dem Herrn aufrichtig. Und drittens, ignoriere nicht die Warnung. Gott sandte hier einen Boten, einen Mann Gottes, sagte, du sollst diese Botschaft weitergeben an den König. Aber statt auf die Botschaft zu hören, wollte er den Botschafter bestrafen. Und wieder, das ist deren Situation. Aber das ist eine Taktik, die leider viel zu häufig wiederholt wird. Manchmal wollen wir nicht hören, was Gott uns sagen möchte, und wir greifen den Botschafter an, damit wir die Botschaft diskreditieren. Ich muss das ja nicht hören, weil du hast ja auch deine Fehler. Du willst mir etwas sagen, du hast doch das und das gemacht. Wir lesen nichts weiter von dem Mann Gottes. Er stirbt direkt danach. Wir behandeln das diesmal nicht, du kannst es weiter nachlesen, weil auch er dann ungehorsam geworden ist. Aber weiter wissen wir von ihm nichts. Mann Gottes heißt nicht perfekt. Aber er hörte auf Gottes Wort und hat das weitergegeben, was Gott gesagt hat. Und daran ist die Autorität. Auch die Männer, die dieses Wort aufgeschrieben haben. Im Neuen Testament, wir haben gerade in TTZ Einführung ins Neue Testament. Und dann ist die Diskussion, ja was ist, die haben doch bestimmt noch mehr geschrieben. Was ist, wenn wir jetzt noch einen weiteren Brief von Paulus finden würden, als Beispiel? Ja, der hat bestimmt noch mehr geschrieben. Aber das war nicht inspiriert, wollte Gott nicht aufbewahrt haben für uns. Okay? Also auch die, nicht alles war so. Nicht alles, was jemand sagt, ist richtig, weil wir Menschen sind. Aber wenn wir sehen können, ja, das ist, was Gott gesagt hat, dann ist darin die Autorität. Aber Gott ließ nicht zu, dass der Mann jetzt verhaftet wurde, wie der König das wollte, sondern ließ stattdessen seine Hand verdorren und die angekündigten Zeichen eintreten. Nun, dann denkt man vielleicht, wir haben Vers 6 gelesen, dass er den Mann Gottes bittet, besänftige doch das Angesicht des Herrn deines Gottes und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Du sagst, naja, es sieht ja so aus, als wenn er es eingesehen hätte. Und dann sagt er ja noch, komm mit mir zu mir nach Hause und ich werde ein Geschenk für dich geben. Wenn du ans Ende des Kapitels gehst, die letzten beiden Verse, 1. Könige 13, Verse 33 und 34, da heißt es, nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um, sondern machte weiter Leute aus dem gesamten Volk zu hohen Priestern. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. Das heißt also, es war nicht eine wirkliche Umkehr. Er wollte nicht die Folgen haben. Er sagte, bete doch zu Gott, dass ich meine Hand wieder benutzen kann. Und wenn er dann sagt, komm und ich gebe dir ein Geschenk zu Hause, dann war es, naja, der kann ja nicht so doll gegen mich sprechen, wenn ich ihn eingeladen habe und wenn er mein Gast war. Es ging ihm wieder mehr um seine Anerkennung, als darum, wirklich Umkehr zu machen. Lässt du dich korrigieren? Es ist nie leicht, aber gerade als Kinder Gottes sollten wir am ehesten daran gewohnt sein, dass wir sagen, ich weiß, ich bin nicht vollkommen. Ich weiß, ich habe das Fleisch in mir. Und ich weiß, ich bin schwach. Und ich lasse mich von anderen dann auch, dass Gott andere gebraucht, auch zu mir zu reden. Gott hatte also diesen Propheten gesandt und gesagt, okay, gehe hin, sag das dem König, dreh um, iss dort nichts, trink nichts und geh einen anderen Weg wieder zurück. Wieso? Gott weiß, wie die Leute reagieren werden, dennoch gibt er ihnen immer wieder die Gelegenheit zur Umkehr. Er wusste, wie der König reagieren würde. Er wusste, was das Volk tun wird. Aber er will ihnen die Gelegenheit geben, das Wort Gottes zu hören und sich ansprechen zu lassen von Gottes Wort. Und damit sorgt er dafür, dass wir ohne Entschuldigung sind. Jesus hat dieses gesagt in Johannes 15. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Nun, keine Sünde hier heißt nicht, dass sie dann nicht falsch gehandelt hätten. Aber es wäre ihnen nicht so angerechnet worden, wie jetzt, wo sie all dieses gesehen haben. Ja. Israel hatte das Gesetz und hätte es wissen müssen, dass das Vorgehen, was sie praktiziert haben, dass es verboten war. Wir haben das ganze Wort Gottes. Wir haben das Gewissen. Und wir sollten es wissen und danach handeln. Und zusätzlich hat Gott eben diese Berichte aufschreiben lassen, damit wir gewarnt sind. Diese Tendenz ist nicht einfach eine Sache, womit Jerobeam ein Problem hatte. Wenn Charaktere in der Bibel erwähnt werden, wie Abraham, wie Jerobeam. Da wurde das fast immer nach ihrem Tod aufgeschrieben. Also es war nicht Gottes Bericht an sie selber, sondern Gott wollte, dass wir, die wir es lesen, die wir es hören, daraus lernen und das Positive mitnehmen und das Negative uns warnen lassen. Also Gott hat das aufgeschrieben, um zu sagen, schau her. Jerobeam, der war ja von Salomo ausgesucht gewesen, sagen, das ist ein richtig guter Arbeiter. Den setze ich über meine Leute, den schätze ich. Und dann hat Gott ihm diese Zusage gegeben durch den Propheten und diese Teile des Gewandes gegeben, zu sagen, du wirst 10 Teile von Israel bekommen. Was ist aus ihm geworden? Alle anderen Könige des Nordreiches werden an ihm gemessen und bei fast jedem liest du, aber sie verharrten in der Sünde Jerobeams, zu der er Israel verführt hatte, und sie beteten diese Götzen an. Hatte so gut angefangen, hatte so viel Potenzial, hatte so viel Segen auch von Gott verheißen bekommen. Aber es kommt auf den Wandel drauf an. Viele von euch wissen, ich habe früher häufig Langstreckensport gemacht und da kommt es nie darauf an, wie schnell du loskommst, sondern dass du gut ans Ziel kommst. Als Christ kommt es nicht darauf an, wie gut fange ich an, sondern kann ich gut enden. Und so viele über die Zeit sehen die Schwierigkeiten, sagen, oh, da bin ich von dem enttäuscht worden, da hat das nicht so funktioniert, wie ich wollte, und irgendwo, ich gebe auf. Gott möchte nicht, dass wir aufgeben. Dazu gibt er uns diese Beispiele und dazu gibt er uns einander, dass wir einander ermutigen, zu sagen, schau her, daher kommen. Und wir sollen uns erinnern und insbesondere an den Herrn erinnern. Und wir kennen das, Jesus beim Abendmahl oder beim Einsetzen des Abendmahls hat gesagt, er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hatte die Jünger zum letzten Mal dort und er sagte, ich gebe euch etwas, damit ihr euch nicht abkehrt. Ich gebe euch etwas zum Gedächtnis, ich gebe euch etwas zur Erinnerung, dass wir immer wieder vor Augen halten, Christus ist für mich gestorben. Nicht, weil ich es wert war, sondern weil Gott so ist, wie er ist, weil er gnädig und barmherzig ist und uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und wenn wir das gleich einnehmen, das Abendmahl, dann sagt uns die Bibel, wir sollen es würdig einnehmen. Nicht würdig, ich war diese Woche gut genug gewesen und habe weniger gesündigt als die anderen in meinem Haus. Sondern ich erinnere daran, es war für meine Schuld, dass Christus sterben musste. Und alles, was ich beitrage, ist, ich nehme es an und ich nehme es ein. Ich brauche, dass Christi Blut mich reinwäscht. Aber würdig in dem Sinne von, ich mache das nicht nur als ein System. Ich mache das nicht einfach nur aus Routine. Sondern bewusst und in dem Leben zu sagen, ja, ich erkenne, dass ich diese Notwendigkeit habe und soweit mir das bekannt ist, dass es in Ordnung ist. Dass Gott mir vergeben hat und dass zwischen mir und anderen Sachen bereinigt sind. Denn direkt anschließend, wenn wir in Lukas dieses schauen, in Lukas 22, direkt nach diesem Vers, dort heißt es dann, direkt nächster Vers, Vers 21, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fragt sich dann untereinander, wer ist es? Zumindest bis zu dem Zeitpunkt war Judas mit dabei, der sein Herz, seine Motive nicht geprüft hatte, der einfach mitmachen wollte, der einfach mitgelaufen ist. Wieder, ich kann das Herz nicht erkennen. Jesus wusste es, die anderen Jünger wussten es nicht. Aber, dass wir uns prüfen, und deswegen nehmen wir immer vorher noch die Zeit, uns zu prüfen, zu sagen, habe ich Christus als Heiland angenommen? Und habe ich mich geprüft? Habe ich meine Motive geprüft? Ist meine Beziehung mit dem Herrn in Ordnung? Und habe ich die Warnung, wo vielleicht auch jemand mich angesprochen hat, dieser oder jener Bereich ist nicht in Ordnung, auch geprüft? Die beste Prävention ist unsere Demut. Und wenn ich daran denke, dass ich bin, was ich bin, aus seiner Gnade, dann kann ich auch Motive prüfen und dann kann ich mich auch korrigieren lassen. Ich möchte, dass wir ein Lied singen und wir werden das letzte vorziehen. Ein Lied singen, stehen dazu auf, prüfen unser Herz und im Anschluss werden wir dann das Abendmahl einnehmen.